Als ich noch etwas jünger war, da war das für mich eine ganz große Entdeckung in der Bibel, dass es Bibelverse gibt, die das ganze Alte Testament zusammenfassen. Ja, aus unserem Verständnis, aus unserer Sicht noch mehr, nicht nur das Alte Testament, sondern die gesamte Bibel. Weil ich mir immer Gedanken gemacht habe, worauf kommt es denn jetzt an? Was ist denn jetzt das Wichtigste? Worauf soll ich mich konzentrieren? Es ist so viel in der Bibel. Und so lesen wir zum Beispiel in Matthäus 22, da sagt Jesus diesen Ausspruch: Das höchste und das wichtigste Gebot ist dies: Du sollst Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und von ganzem Denken lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Weiter lesen wir in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 12: Alles, was ihr nun wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Wieder das gesamte Alte Testament in einem Satz zusammengefügt. Das, was du willst, dass dir die anderen Menschen tun, das tu ihnen auch. Galater 6, Vers 2 steht es so: Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auch in einem Satz wieder zusammengefasst: Die Last des anderen zu sehen und sie zu tragen. Römer 13, Vers 10: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und hier steht es ganz deutlich: Willst du das Gesetz erfüllen? Dann solltest du die Liebe praktisch ausleben. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Also ist es für Gott entscheidend, die Liebe im Leben am Menschen praktisch zu zeigen. Das ist das, worauf es Gott in unserem Leben wirklich ankommt. Und gerade auch in der Gemeinde Gottes ist das oder ist die Liebe das Merkmal. Galater 5, Vers 6 heißt es: In Christus gilt der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Dass wir glauben, ist keine Frage, das haben wir von uns behauptet. Das ist unser Zeugnis. Aber dabei sollte es nicht stehen bleiben, sondern dieser Glaube, den wir vertreten, der sollte in Liebe ganz praktisch zu sehen sein. Der sollte gezeigt werden. Gott verlangt aber nicht nur diese Liebe von uns Menschen, sondern er hat sie auch selbst gelebt und auch vorgelebt. Er hat sie gezeigt, die Liebe. Die Liebe Gottes zeigt sich in einer Tat. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe: Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Jetzt stellt sich die Frage: Wie kann ich die Liebe und wem kann ich meine Liebe zeigen, ausleben, ganz normal im Alltag? Und dazu gibt uns die Bibel immer wieder Beispiele. Ganz besonders in den Evangelien werden uns Begebenheiten, Berichte weitergegeben, die uns zeigen und ganz deutlich machen, wie wir unsere Liebe weitergeben können. So auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. In dieser Geschichte gibt uns der Herr Jesus ein Beispiel, wie die Liebe praktisch umgesetzt werden kann, sodass man sie auch sieht, sodass dein Umfeld diese Liebe auch sieht und dass du zum Zeugnis für Jesus wirst. Und ich möchte uns diesen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn, also den Herrn Jesus, und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er, also der Herr Jesus, sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Zunächst bis dahin. Dieser Gesetzesgelehrte oder dieser Schriftgelehrte, der hier zu Jesus kommt, er möchte Jesus versuchen. Er möchte ihn mit einer Frage ködern. Er möchte Jesus zu einer Falschaussage verleiten, aus welchem Grund auch immer. Aber irgendwas möchte er von Jesus herauslocken, was nicht richtig ist. Aber die Frage, die er hier stellt, die ist gar nicht so dumm. Ja, genau genommen ist das eigentlich die wichtigste Frage, die wir uns selbst im Leben stellen können. Nämlich die Frage nach der Ewigkeit. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, dass Gott die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt hat. So hat der Mensch eine Ahnung, dass da irgendetwas irgendwann nach dem Ende des Lebens kommt. Und es ist unwichtig, ob der Mensch jetzt gläubig ist oder nicht. ob er an Gott glaubt oder an irgendetwas anderes glaubt oder ob er auch Atheist ist, so hat er doch eine leise Ahnung, es könnte sein, dass irgendetwas nach dem Leben kommt. Mit Gewissheit kann man nicht sagen, dass mit dem Tod hier auf Erden alles zu Ende ist. Kann kein Mensch behaupten. Kein Mensch weiß, was danach kommen wird. Wenn wir aber der Bibel glauben, so wissen wir, dass das Leben nach dem Tod erst richtig weitergeht. Und das sollte uns schon interessieren, wie die Ewigkeit aussieht. Und diesem Gesetzesgelehrten interessierte das auch. Und er fragt, Herr Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also die Frage ist wirklich enorm wichtig. Wieso ist die Frage denn für uns Gläubige eigentlich wichtig? Wir leben nach Epheser 2, Vers 8. Das behaupten wir. Wir haben das ewige Leben aus Gnaden geschenkt bekommen. Wir sind gerettet aus Gnaden, nicht aus Werken, damit wir uns nicht rühmen. Also das ewige Leben, das ist uns sicher. Gott hat es uns zugesagt, weil wir an seinen Sohn glauben. Also wenn wir das ewige Leben schon zugesagt haben, wieso sollten wir uns noch um das ewige Leben kümmern? Was sollte uns das noch interessieren? Die Ewigkeit zeichnet sich darin aus, dass wir mit Gott Vater und Gott dem Sohn, unserem Herrn Jesus, zusammen sein werden. Das wird eine Gemeinschaft sein. Genau genommen beginnt die Ewigkeit aber nicht erst, wenn wir tot sind, wenn unser Leben hier auf der Erde zu Ende ist, sondern die Ewigkeit beginnt mit deiner Bekehrung, mit deinem Glauben an den Herrn Jesus. So erklärt der Herr Jesus das nämlich selbst in seinem hohepriesterlichen Gebet. Das ewige Leben ist dies, dass sie dich, Gott Vater, und den, den du gesandt hast, nämlich den Herrn Jesus selbst, dass sie uns erkennen. Also wenn der Mensch den Herrn Jesus erkennt, in seinem Leben aufnimmt als seinen Herrn, dann beginnt das ewige Leben jetzt. Also könnten wir auch sagen, das ewige Leben ist eine Beziehung. Beziehung gleich ewiges Leben, Beziehung mit dem Herrn Jesus. Und ich möchte uns ermutigen, in diese Beziehung, in das ewige Leben zu investieren. Investiere in diese Beziehung, in das ewige Leben. Erkenne Jesus als deinen Herrn an und folge ihm täglich nach. Und das bewusst. Entscheide dich dafür. Weiter, nimm seine Liebe für dich ganz persönlich an. Und das meine ich jetzt auch nicht schwärmerisch, sondern ganz nüchtern. Mache dir bewusst, dass der Herr Jesus sein Leben aus Liebe für dich gegeben hat. Nicht, weil du es verdient hast, sondern aus Liebe, weil er uns liebt. Dieses Bewusstsein, das wird uns helfen in der Nachfolge, in der Dankbarkeit ihm gegenüber. Und zum anderen möchte ich uns darauf hinweisen, dass wir in die Beziehung investieren, indem wir ihm, unserem Herrn Jesus, gehorsam sind. Lass uns nach dem Wort Gottes leben. Und darin sollten wir uns üben, dass wir nach dem Wort Gottes leben, dass es für uns selbstverständlich wird. Nicht eine Ausnahme oder ein Erfolgserlebnis, sondern dass das Leben nach dem Wort Gottes, das gehorsame Leben ihm gegenüber, dass das für uns selbstverständlich wird. Und das bedeutet es, in die Ewigkeit zu investieren, in die Beziehung mit unserem Herrn Jesus. Keiner von uns heiratet und sagt dann nach der Eheschließung zum Ehepartner, also wir sind jetzt verheiratet, es ist alles in Ordnung, aber um mich brauchst du dich eigentlich nicht zu kümmern. Kümmere dich um dich selbst, zieh du dein Ding durch, ich mach mein Ding und so gehen wir dann in die Ehe. Also wir würden sagen, das ist ein Unding und sowas würde auch gar nicht in Frage kommen. Wir investieren viel Zeit, Geld, Kraft in die Ehe, Geduld. Wir geben auch viel Geld für gewisse Dinge aus, von denen wir wissen, die vergänglich sind, aber die der Ehe einfach gut tun. So sind wir bereit, in die Ehe zu investieren. Und ich möchte uns ermutigen, noch viel mehr in die Ewigkeit, in die Beziehung mit dem Herrn Jesus zu investieren. Zurück zu der Geschichte. Der Schriftgelehrte fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet dem Schriftgelehrten, dass er die Gebote halten sollte. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Der erste Teil des Gebots, liebe Gott von ganzem Herzen, den finden wir in 5. Mose, Kapitel 6, da wird das erwähnt. Und den zweiten Teil, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, den finden wir in 3. Mose, Kapitel 19. Also beide Aspekte des Gebots, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, die waren den Menschen damals nicht unbekannt und ganz besonders den Schriftgelehrten nicht, den Gesetzeslehrern. Sie kannten die Stelle. Das war ihnen bekannt. Jesus lebte ja zur Zeit des Alten Testaments, so wird uns das in Galater gesagt. Ne? Er wurde unter das Gesetz getan und er antwortet dem Schriftgelehrten auch gemäß dem Gesetz. Und er sagt, der Mensch, der diese Dinge tut, das Gesetz erfüllt, der wird auch durch sie leben. Aber wieso sagt der Herr nur diese zwei Gebote und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, das ist richtig, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du das tust, wirst du das ewige Leben haben. Was ist mit allen anderen Geboten? Hebt Jesus die auf? Sind die nicht mehr gültig? Ganz im Gegenteil. Er bestätigt damit das, was wir zu Anfang gelesen haben. Dass in diesen beiden Geboten die ganze Schrift, das ganze Gesetz erfüllt wird. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns darauf konzentrieren und unser Leben danach ausrichten, werden wir das ganze Gesetz erfüllen. Mit dem ersten Teil, Gott zu lieben, hatte der Schriftgelehrte anscheinend keine Schwierigkeiten. Denn die Frage, die er anschließend stellt, ist nicht nach der Liebe zu Gott, sondern er fragt, wer ist denn mein Nächster? Und da wollte er etwas mehr wissen und er hat danach gebohrt, er will wissen, wer der Nächste ist. Wer ist der Glückliche, dem ich meine Liebe weitergeben kann? Aus Sicht der Juden müssen wir wissen, wie der Nächste, dieser Begriff der Nächste, wie das zu verstehen war. Der Nächste war so einer, der ein israelischer Volksgenosse war, ein Nachbar, ein Bruder. Der Nächste war ein Israelit, ein ebenbürtiger Angehöriger aus dem eigenen Volk. Also jemand, mit dem man sich identifiziert hat. Du bist auch ein Israelit. Du gehörst auch zum Volk Gottes. Mit dir kann ich mich identifizieren, also bist du auch mein Nächster. So hat man den Nächsten damals verstanden und definiert. Und Jesus geht auf diese Frage ein, als der Schriftgelehrte fragt, wer ist denn mein Nächster, und holt aus und erzählt eine Geschichte. Und wir lesen weiter ab Vers 30. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn, ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf, sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Jesus erzählt diese Geschichte und diese Geschichte ist sehr interessant, wenn man auch berücksichtigt, mit welchen Ohren die Menschen damals es gehört haben. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho herab. Diese Straße, das war eine kurvenreiche, eine sehr verwinkelte Straße. Das war ideal für Straßenräuber, die da auf der Lauer waren und für Räuber, Verbrecher, all solche Menschen. Und als dieser Mensch dann ausgeraubt, verprügelt und halbtot liegen gelassen wurde, kam ein Priester und ein Levit. Beide sahen diesen halbtot geschlagenen Menschen und beide waren Diener im Tempel. Bei beiden kann man beobachten, dass sie Hilfe unterlassen haben. Heute wird man das so nennen, unterlassene Hilfeleistung. Jakobus 4, Vers 17 sagt, wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Bevor wir aber mit dem Finger zeigen, möchte ich uns einmal mitnehmen und die Geschichte mit den Ohren der Gesetzeslehrer weitergeben. Der Priester ging den Weg hinab, das heißt auch abwärts nach Jericho. Das bedeutet, er kam von Jerusalem und wahrscheinlich hatte er gerade einen Gottesdienst. Es war ja damals zur Zeit des Alten Testamentes so, dass die Leviten und die Priester aufgeteilt wurden in Gruppen und so über das ganze Jahr verteilt. So gab es einige Wochen im Jahr, die dann gedient haben, aber gewohnt in Jerusalem haben die nicht, sondern in den umliegenden Dörfern. Und wenn ihr Dienst dann dran war, an der Zeit war, dann kamen die nach Jerusalem, haben gedient und dann gingen die wieder weg. Es ist naheliegend, dass es bei diesem Priester auch so gewesen ist. Wahrscheinlich kam er gerade von einem Gottesdienst. Er wurde sehr intensiv mit dem Gesetz Gottes konfrontiert. Vielleicht sogar mit dieser Stelle, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gesetz Gottes hatte er noch vor Augen. Aber an dieser Stelle, als er an diesem halb totgeschlagenen Mann vorbeiging, da wurde er mit zwei Gesetzen konfrontiert. Einmal mit dem Gesetz der Nächstenliebe, aber zum anderen auch mit der Reinheitsvorschrift, denn einen Toten sollten die nicht anfassen. So, und jetzt befand er sich hier in einem Konflikt. Und der Gesetzeslehrer, der sich hier im Dialog mit Jesus findet, er merkt, dass er dieser Mensch auch sein könnte. Und er kann diesen Konflikt, kann er sehr gut nachvollziehen. Und diese Geschichte war für die Juden damals, die da mitgehört haben, das war wie ein Hammerschlag. Die Juden haben gemerkt, die Leviten und die Priester, die unterlassen Barmherzigkeit, die üben keine Barmherzigkeit aus. Und umso heftiger ist dann der Kontrast zum Samariter. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie der Nächste verstanden wurde, es sollte einer aus dem Volk Gottes sein, ein israelitischer, ebenbürdiger. So kommt jetzt ein Fremder, ein Samariter, der verachtet wurde vom Volk Gottes. Und er kümmert sich um diesen Menschen. Er fasst ihn an. Er versorgt seine Wunden. Er reinigt seine Wunden. Der entscheidende Unterschied ist in Vers 33. Der Samariter, der war innerlich bewegt. Für Jesus, unseren Herrn, wird der gleiche Begriff genutzt. Dieses Wort, was hier im Urtext steht, ist es nicht nur einfach so, dass man innerlich bewegt wird, sondern viel mehr. Wenn wir das definieren, erklären sollten, würde man das heute so beschreiben, dass man es wie in den eigenen Gedärmen dieses Mitgefühl hätte. So stark hat man mit diesem Menschen mitleiden können. So ging es dem Samariter, aber viel mehr noch dem Herrn Jesus. Von unserem Herrn Jesus wird gesagt in Matthäus 20, 34, er war innerlich bewegt, als er einen Blinden sah, erbarmte sich und heilte ihnen die Augen. Markus 1, Vers 41, Jesus war innerlich bewegt und erbarmte sich und heilte den Aussatz. Als eine riesen Menschenmasse auf ihn zukommt und ihm hinterherläuft und er anschließend die Speisung der 5000 dann durchgeführt hat, da wird vorher gesagt, Jesus sah die Menschenmasse und er war innerlich bewegt, denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Und wenn wir das so lesen, dann müssen wir einfach wissen, dass es dem Herrn Jesus, dass er nicht nur bewegt war, sondern er hat wirklich gelitten innerlich. Es tat ihm so sehr weh. Und genauso ging es diesem Samariter. Und jetzt ist die Frage, wenn der Samariter so innerlich bewegt war, sein Erbarmen so deutlich gezeigt hat, in einer überwältigenden Art und Weise. Er opfert Kraft, Zeit, Geld. Er fasst diesen Kranken an, reinigt und lindert seine Wunden. Er unterbricht seine Reise. Seine Reisepläne haben keine Priorität mehr. Er vergewissert sich, dass der Kranke weiter verpflegt wird. Und, als ob das noch nicht alles ist und als ob das nicht genug ist, möchte er wiederkommen, um nach ihm zu sehen. So behandelt man eigentlich Familienmitglieder oder gute Freunde, aber einen Fremden? Wird doch reichen, wenn man ihn ins Krankenhaus bringt. Nein, dieser Samariter, er zeigt uns, wie Barmherzigkeit, Nächstenliebe wirklich gelebt wird, bewegt von, aus dem Herzen heraus. Und da stellt sich uns die Frage, was bewegt uns? Wie ist unser Herz gepolt? Gibt es Dinge, die uns in der Welt bewegen oder nicht? Nächstenliebe und Barmherzigkeit sollen gelebt werden und da darf Rasse, Herkunft und Stand in der Gesellschaft keine Rolle spielen. Es darf ja und es soll uns sogar Zeit, Kraft und Geld kosten. Es soll unsere Fürsorge in Anspruch nehmen und unsere Nächstenliebe soll am Menschen wirklich zu sehen sein. Der Samariter war der Nächste für diesen halb totgeschlagenen Menschen. Und jetzt kommt das Entscheidende, die Frage, die der Herr Jesus hier am Ende der Geschichte stellt, ist nicht die gleiche Frage, die der Gesetzeslehrer stellt. Der Gesetzeslehrer oder der Schriftgelehrte, als er zu Jesus kommt und als diese Diskussion anfängt und als Jesus sagt, tu dies, so wirst du leben, und der Gesetzeslehrer möchte sich vergewissern, wer ist denn mein Nächster? Ich möchte das richtig verstehen, dass ich weiß, wer mein Nächster ist. Und Jesus, er dreht diese Frage leicht um und er sagt nicht, wer ist mein Nächster, sondern er nimmt ihn in die Verantwortung und sagt, wem bist du der Nächste? Denn er fragt zum Schluss, wem ist der, der vorbeigezogen ist, der Samariter, wem ist der der Nächste gewesen? Entschuldigung, er fragt, nimmt alle drei, alle drei mit zusammen und er fragt, wer von diesen drei ist dem halb totgeschlagenen Mann der Nächste gewesen? Und der Gesetzeslehrer erkennt das ganz klar, es war der Samariter. Und dieser leichte Unterschied, wie wir die Frage stellen, der macht den entscheidenden Unterschied. Wir können fragen, wer ist mein Nächster? Wer ist der Glückliche heute? Wer ist heute dran? Wir können aber auch fragen, wem bin ich der Nächste? Und dann liegt es in unserer Verantwortung, dass wir die Augen aufmachen und auch den Nächsten sehen und uns auch einsetzen. Ich fahre gerne Fahrrad, meistens dieselbe Strecke. Es gibt da eine Stelle, da geht es lange berghoch und dann freut man sich, wenn man diesen Berg geschafft hat und dann geht es wieder bergrunter. Und an dieser Stelle, da gibt es so eine Rechtskurve, das ist ein ganz normaler Fahrradweg, aber in dieser Rechtskurve, die ist dann total verdeckt mit Bäumen und Büschen, sodass man um die Ecke gar nicht schauen kann. Wenn du also diesen Berg geschafft hast, da freust du dich endlich, dass du wieder Schwung bekommst, dass du endlich wieder auf Tempo kommst. So, und da willst du auch nicht abbremsen wegen dieser Kurve. Diese Strecke, das ist, oder diese Stelle, das ist auch eine ganz beliebte Strecke für Spaziergänger, die dann da, oder auch andere Fahrradfahrer. So, jetzt habe ich mir aber auch, ist mir klar geworden, wenn ich dann hier mit wirklich Geschwindigkeit dann da langsause und da kommt gerade jemand, dann könnte es echt einen heftigen Unfall geben. Also habe ich mir angewöhnt, noch vor dieser Kurve immer richtig in die Klingel reinzuhauen. Und ich habe eine gute Klingel, also man hört sie wirklich von Weitem. So, dass jeder, der da um die Ecke ist, dass er weiß, da kommt gleich jemand. Das habe ich mir angewöhnt und tatsächlich einige Male schon, also 4, 5 Male ist es so gewesen, dass wir, hätte ich nicht geklingelt, wie ich mit jemandem zusammengestoßen wäre. Und alle sind hübsch zur Seite gegangen. Einmal hatte ich sogar einen jungen Mann, der so in der Hecke stand, weil er wirklich Angst hatte, dass da gleich was kommt. Jetzt bin ich immer davon ausgegangen, alle kümmern sich darum, dass sie meine Nächsten sind und die gehen alle zur Seite. Und irgendwann habe ich über diese Geschichte beim Fahrradfahren nachgedacht und ich dachte, Mensch, eigentlich sollte ich Ihnen der Nächste sein und ich könnte auch mal abbremsen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Wir erwarten immer von allen anderen. Aber nehmen wir uns doch mal selbst in die Verantwortung, dass wir uns als Verantwortliche sehen und bemühen wir uns, dass wir den anderen Menschen die Nächsten sind. Und diese Sicht, das ist der entscheidende Unterschied. Wie ist unser Herz gepolt? Jesus erklärt im Matthäusevangelium 25, worauf es ihm ankommt. Er sagt, ihr habt Hungrige und Durstige versorgt, Fremdlinge versorgt, Kranke und Gefangene besucht und diese Menschen, die das getan haben, werden fragen, wann haben wir das getan? Und Jesus antwortet ihnen, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also Barmherzigkeit, Liebe, die an Menschen gezeigt wird, die ist auch wirklich zu sehen. Wenn du behauptest, dass du an den Herrn Jesus glaubst, dann hat man das Recht, danach zu fragen, zeige mir dein Leben. Denn dein Leben sollte davon zeugen, dass du Barmherzigkeit und Liebe ausübst. Das muss zu sehen sein. All diese Dinge, Hungrige, Durstige und Fremdlinge zu versorgen, Kranke und Gefangene zu besuchen, das sind alles Dinge, die ganz praktisch im Leben getan werden und die man auch sieht. Und ich möchte uns ermutigen, unser Leben von der Ewigkeit her beeinflussen zu lassen. Und ich erinnere nochmal daran, wie wir die Ewigkeit zu verstehen haben. Die Ewigkeit als eine Beziehung mit unserem Herrn Jesus. Die Ewigkeit, die jetzt schon beginnt. Damit, dass wir den Herrn Jesus kennen. Und dass wir in diese Beziehung investieren, das heißt in Beziehung mit dem Herrn Jesus leben und aus dieser Beziehung heraus die Nächstenliebe praktizieren, indem wir Barmherzigkeit üben. Ich möchte uns darin Gottes Segen wünschen, Gottes Wirken, auch im Nachdenken über das Gesagte. Ich möchte jetzt auch noch gerne beten und darf bitten, dass die Anwesenden dazu aufstehen. Herr Jesus, wir sind dir dankbar für dieses Beispiel in der Bibel, dass du uns gezeigt hast, wie Barmherzigkeit gelebt werden soll. Und wir möchten das auch so tun. Wir möchten von dieser Geschichte lernen. Wir möchten dich bitten, dass unser Herz bewegt wird, wenn wir irgendwo Leid sehen. Wenn wir Menschen sehen, die Hilfe brauchen. Wenn wir wissen, wo wir Barmherzigkeit ausüben können, wo wir gnädig sein sollen. Möchten wir bitten, dass unser Herz dann bewegt wird, so wie dein Herz bewegt wird. Möchten dich bitten, dass wir auch offene Augen haben, dass wir das auch erkennen. Herr Jesus, mach uns auch bewusst, dass wir in der Beziehung zu dir leben und dass diese Beziehung mit dir, dass das die wahre Ewigkeit ist. Und aus dieser Beziehung heraus, Herr, wollen wir in den Alltag gehen, wollen wir dir nachfolgen, Liebe ausüben, die Liebe weitergeben und zeigen, dass Menschen sehen, dass du in uns lebst. Wir wollen ein Zeugnis für dich sein. Bitten dich, dass du uns darin segnest. Amen. Wir nehmen Platz.